Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, es ist Sonntag. Das ist ein ungewöhnlicher Tag für eine Sitzung des Sicherheitsrats. Trotzdem kommen wir heute zusammen und der Anlass ist der Volkstrauertag. Und alles, was an Gedenken, an Erinnerungen, an Tote des Krieges damit auch verbunden ist. Und ich bin froh, dass ich über das Thema nicht alleine sprechen muss, sondern Timon Radeke ist wieder bei mir.
Wunderschönen guten Tag.
Und Marcel Bonert, der mit der Veteranenkultur ein Thema besetzt hat, das unmittelbar auch mit dem Volkstrauertag in Verbindung steht, wenngleich vielleicht noch nicht so, wie wir es uns wünschen. Warum diese Folge? Warum die Erinnerung an diesen Tag, der ja doch in vielerlei Hinsicht in den letzten Jahren eher ritualisiert begangen wird, nicht nur im Bundestag, sondern auch in den Städten und Dörfern, finden nach wie vor Kranzniederlegungen und Gedenkfeiern statt. Oft aber sind an den Denkmälern die versammelt, die hingehen sollten, hingehen müssen, nämlich die kommunalen Politiker, vielleicht eine Abordnung der Feuerwehr, einen Musikverein, Bürgerinnen und Bürger, die aus Interesse teilnehmen, werden zunehmend seltener. Das ist schade, nicht nur, weil das Schicksal von über 1 Million toter deutscher Soldaten des letzten Weltkriegs ungeklärt ist, nach wie vor. Und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der auch an diesem Tag eine besondere Rolle hat, sich um diese Toten und um die, die ein Grab haben, ein Ehrengrab, ein Ewigkeitsgrab, kümmert. Zwei Sätze noch, wo dieser Tag eigentlich herkommt. Eingeführt nach dem Ende des Ersten Weltkriegs in der Weimarer Republik, weil man für die Familien, für die Kameraden, die Angehörigen der vielen Toten des Ersten Weltkriegs einen Tag schaffen wollte, um an sie zu denken, ihr Opfer zu würdigen, zu wertschätzen, auch den Dankausdruck zu verleihen. Und die Nazis haben diesen Tag dann in Heldengedenktag umgeframed, wie man auf Norddeutsch sagt, und den Opferkult stilisiert. Die Bundesrepublik hat dann diesem Tag seine eigentliche Bedeutung zurückgegeben. Und lange Jahre standen da natürlich auch in den Jahrzehnten der Bundesrepublik die auf den Marktplätzen, die selber im Krieg gekämpft haben und die dort Kameraden verloren haben. Jetzt findet dieser Tag wieder statt. Heute ist Volkstrauertag und wieder sind Gottesdienste und Gedenkveranstaltungen. Und wir wollen im Sicherheitsrat darüber reden. Timon, wann warst du denn das letzte Mal bei einer Gedenkveranstaltung am Volkstrauertag?
Es ist interessant, dass du das fragst, weil die gleiche Frage wollte ich gerade stellen, wann ihr das erste Mal beim Volkstrauertag wart und welche Erfahrungen ihr gemacht habt, beziehungsweise welche Erinnerungen ihr damit verbindet. Ich kann das tatsächlich relativ klar sagen. Ich habe das erste Mal gemacht, als ich frischer Reservist war. Das muss um 2006 gewesen sein oder sowas. Und schon in meiner kommunalpolitischen Funktion damals. Und ich habe mich damals fürchterlich geärgert, weil eine Abordnung der Bundeswehr mit dabei war und am nächsten Tag die Westdeutsche Allgemeine Zeitung darüber einen Kommentar verfasst hat, was die Bundeswehr beim Volkstrauertag zu suchen habe. Sie sei ja schließlich Nachfolger der Mitverursacher all dieser Schäden und man müsse doch mal die Opfer- und Täterrolle, O-Ton, Zitat, neu bewerten. Und seitdem kämpfe ich für die Wahrnehmung des Volkstrauertages in meinem kleinen Bereich, in meinen kleinen und bescheidenen Möglichkeiten und gehe tatsächlich jedes Jahr auch in Uniform auf meinen hiesigen Friedhof hier in Herne.
Marcel, wie ist es bei dir?
Ich kann mich tatsächlich an meine erste Teilnahme nicht erinnern, aber sie wird auch im Rahmen der Bundeswehr stattgefunden haben. Eine so etwas verschwommene Erinnerungen an Bundeswehrangehörige, die mit langen Mänteln in der Kälte oder auch bei Regen an Gräbern stehen, die habe ich schon noch. Das erste Mal, wo ich mich jetzt bewusst daran erinnern kann, ist zu meiner Zeit als Kompaniechef, als ich bei einem Volkstrauertag war, weil ich da eine andere Rolle hatte. Da habe ich nämlich dann die Rolle gehabt, eine Rede zu halten. Und dann beschäftigt man sich natürlich nochmal bewusster mit dem Thema. Ich glaube auch, dass ich da erst gelernt habe, dass wir jetzt ja an diesem Tag nicht nur noch Soldatinnen und Soldaten gedenken, die in Kriegen gefallen sind, sondern ich glaube, wie heißt es, alle Opfer von Krieg, Terror und Gewalt. Ne? Also es ist deutlich umfangreicher inzwischen, an was man an einem solchen Tag erinnert oder wohin man mahnt. Und wir haben dann auch sowas wie einen kleinen Umbruch in dieser Gedenkkultur. Ja, dadurch, dass eben deutsche Soldatinnen und Soldaten auch in den letzten 30 Jahren in Auslandseinsätzen waren, es auch da Gefallene und Verwundete gab und auch eine neue Kultur so ein bisschen in diesem Bereich Gedenken damit herangewachsen ist.
Interessant. Meinen ersten Volkstrauertag, den erinnere ich in der Tat noch. Es muss 1993, vielleicht war es auch 94 gewesen sein. Ich war gerade Stadtverordneter geworden mit 18 Jahren und bin da brav hingegangen, weil es sich gehörte als Stadtverordneter auf den Marktplatz zum Volkstrauertag zu gehen. Und da standen eben 1993 noch viele alte Männer,
ja,
die Kameraden betrauert haben, die aus dem Krieg nicht zurückgekommen sind. Und viele alte Frauen, die einen Bruder oder einen Angehörigen im Krieg verloren haben. Und das ist heute anders. Ich weiß auch noch, dass dort Kränze lagen, die schon lagen, als wir kamen. Weil bei uns in der Gegend bei Kriegsende noch heftige Kämpfe waren und dort auch Soldaten der Waffen-SS gefallen sind. Und die durften mit ihrem Veteranenverbänden nicht an der Feier teilnehmen und haben dann die Kränze am Tag zuvor niedergelegt. Also man merkt, dieser Tag hat im Laufe auch der bundesrepublikanischen Geschichte immer wieder nicht nur für Diskussionen gesorgt, sondern offensichtlich muss man mit ihm auch sensibel umgehen und sich gut überlegen, was soll er eigentlich, was bringt er eigentlich, was bedeutet er, wie wirkt er. Und da finde ich es ganz heilsam, das wird einem natürlich auf so einem kleinen Marktplatz in einem kleinen Städtchen nicht bewusst, sich diese internationale Perspektive anzueignen. Denn überall in Europa wird ja an einem Tag, meistens in der dunklen Jahreszeit, sicherlich auch rund um Toten Sonntag, dem christlichen, dem Ewigkeitssonntag der Toten von Krieg und Gewalt, den toten Soldaten gedacht. Und jede Nation hat dabei auch ein bisschen eigene Formen ausgeprägt, aber doch gibt es so etwas überall. Habt ihr da mal Erfahrungen gemacht? Wart ihr da mal irgendwo bei anderen NATO-Partnern oder befreundeten Nationen unterwegs? Ich finde ja ehrlich gesagt immer sehr beeindruckend, wie die Briten das machen und dass in der britischen Gedenkkultur nach wie vor der Erste Weltkrieg die entscheidende Rolle spielt und
ja, bei den Franzosen
doch sehr viel
auch
stärker auf den Zweiten Weltkrieg schauen.
Bei den Franzosen auch. Also ich war vor einigen Jahren mal um die Jahreszeit in Verdun. Das ist ja sicherlich schon 10, 12 Jahre her. Und das war auch wirklich, wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Und bei denen herrscht dieser große Erste Weltkrieg viel mehr und viel lebendiger vor als der Zweite. Tatsächlich.
Also bei mir ist es so, dass ich schon an, ich sag mal, Gedenkfeiern in anderen Ländern teilgenommen habe, die jetzt aber nicht klassisch in der dunklen Jahreszeit gelegen haben. Ja, ich war bei den D-Day-Feierlichkeiten an der französischen Normandie-Küste. Das war natürlich auch schwer beeindruckend. Das ist aber regelmäßig am 6.6. oder drumherum. Und dann war ich natürlich auch schon mal in Arlington, dem US-amerikanischen Soldatenfriedhof. Und wer das mal gesehen hat, ja, vielleicht erinnert sich jemand an die Eingangsszene von Band of Brothers. Nee, das war es gar nicht.
Saving Private Ryan.
So ist es. Der Soldat James Ryan, als dieser ältere Herr dann an das Weiße Kreuz tritt. Das ist wirklich Wahnsinn, das zu sehen, weil dort Felder mit weißen Soldatenkreuzen übersät sind, denen man sich da wirklich verlieren kann. Und das Ganze aber sehr ehrenvoll, ich sag mal, von aktiven Soldatinnen und Soldaten betreut wird. Ja, also die dort Zeremonien machen, die auch immer eine Menge Aufmerksamkeit erregen. Das Ganze hat auch eine helle Atmosphäre im weitesten Sinne. Trotz der Bilder, die man da sieht von Partnerinnen, Müttern, die an Gräbern stehen und dort gedenken, trauern und so weiter. Ne? Das ist schon ein bisschen ein anderer Umgang als bei uns.
Darf ich mal dazu fragen, euch beide, würdet ihr sagen, dass wir an der Stelle tatsächlich noch einen gewissen Nachholbedarf haben in der Klarheit, wie wir mit gefallenen Soldaten auch bei der Weltkriege umgehen? Also, dass wir mal den Schritt wegmachen von der Rolle und von dem Regime hin zum dem, was die Leute waren, nämlich in erster Linie mal Menschen, die auch Opfer vom System in diesen Kriegen zum Opfer wurden.
Naja, ich glaube, für den Ersten Weltkrieg wäre ich da vorsichtig. Da sind wir inzwischen, glaube ich, auch dank der Geschichtswissenschaft weit von weg. Und es würde auch dem Ersten Weltkrieg nicht gerecht werden, wenn wir ihn sozusagen unmittelbar in dem Kontext des Zweiten Weltkriegs, der ein Vernichtungskrieg war, setzen würden. Und trotzdem bleibt es richtig, was du gesagt hast. Und das ist ja auch die Perspektive des Volksbundes. es geht ja um den Einzelnen, es geht um den Menschen. Und der eben gestorben, gefallen ist, der unschuldig Opfer von Gewalt wurde. Und den zu würdigen und ihm auch seine Würde zu geben, dadurch, dass man seinen Namen erinnert, das, glaube ich, ist ein ganz zentraler, wichtiger Gedanke für uns in Europa aufgrund unseres Menschenbildes. In den Nationen, die ihr jetzt benannt habt, Frankreich und Großbritannien, ist das eine staatliche, hoheitliche Aufgabe, in den USA auch. Bei uns in Deutschland nicht. Das liegt nicht in der Verantwortung des Staates, sondern zuständig ist ein Verein, eine private Organisation, der Volksbund, der natürlich auch auf staatliche Mittel angewiesen ist, das ist richtig, gerade für die Pflege der Gräber im Ausland. Aber das ist nicht nur rechtlich ein Unterschied. Und es ist zum Beispiel so, wenn man mit Amerikanern auf einem deutschen Soldatenfriedhof steht, dann ist ja nicht nur unsere Anmutung anders. Wir haben diese schwarzen Kreuze, entweder aus Metall oder aus Stein, ja. Sondern die Amerikaner sind dann immer regelrecht schockiert, dass bei uns mehrere Namen auf einem Kreuz sind. Weil es schlichtweg aus finanziellen Gründen so gehandhabt wurde, dass man nicht für jeden toten deutschen Soldaten ein Kreuz aufgestellt hat. Und da sagen die Amerikaner, das geht gar nicht. Jeder Soldat hat sein eigenes Kreuz verdient. Jetzt gibt's eine ganz spannende Entwicklung, das vielleicht noch zum Abschluss in der Rückschau, beziehungsweise wie wir heute mit den Toten der Weltkriege umgehen. Damals, wie das eben oft in Kriegen so ist, sind sehr viele Soldaten dann auch sehr schnell beerdigt worden. Diese großen Anlagen sind auch sehr schnell entstanden. Und man hat dann gar nicht immer jede Biografie nachvollzogen. Sodass es jetzt so ist, dass wir an ganz vielen Stellen Kreuze haben, wo aber ein jüdischer Soldat für Deutschland gefallen ist. Und die werden jetzt nach und nach ergänzt bzw. geändert, auch mit Hilfe natürlich oder unter Begleitung dann der jüdischen Militärseelsorge in der Bundeswehr, um eben auch dieses Opfer der jüdischen Deutschen im Ersten Weltkrieg nochmal sichtbarer zu machen. Da wird dann eben jetzt an der Stelle des Kreuzes ein Davidstern über dem Namen aufgerichtet.
Ich finde das auch ziemlich beeindruckend und symbolträchtig. Und das ist ja auch was, was man diesem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge wirklich zugutehalten muss. Die machen das ja wirklich klasse und auch völlig unverdächtig dort, ich sag mal, politisch in irgendwelchen Rändern sich zu bewegen. Das ist wirklich eine klasse Organisation, die sich nach außen auch toll darstellt, die auch Jugendanteile hat und die junge Menschen immer noch begeistern kann. Ich finde es interessant, dass das nicht endet, denn das ist für aktive Soldaten ein starkes Signal. Ja, ihr kennt diesen Amerikaner-Ausspruch, no one is left behind. Und man sieht es jetzt vielleicht, wenn man nach Gaza, nach Israel blickt, was für eine Bedeutung dort die Überführung der Toten Geiseln hat. Ja, also die ist ja medial sozusagen so präsent und es ist so wichtig dort für Angehörige, auch wenn ihre ehemalige Geisel sozusagen nicht mehr lebt, dass sie trotzdem die Möglichkeit hat, zu bestatten und dann einen Ort zur Trauer vorfinden. Und Deutung für Soldaten zeigt es eben, selbst wenn ich jetzt hier am äußersten, am scharfen Ende meines Berufes vielleicht am Ende doch mein Leben geben müsste, dann wäre ich nicht vergessen, ja, sondern ne, das Signal ist klar, es gibt Menschen, die kümmern sich dann um meine Überreste und mir wird in irgendeiner Art und Weise würdig gedacht. So.
Ja, aber ich müsste... Aber Entschuldigung, Timon, gerne erst du.
Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich muss jetzt hier mal ein bisschen Pfeffer in die Diskussion reinbringen, ehrlicherweise, Leute, weil ich finde das ehrlicherweise für einen Staat beschämend, das nicht zur staatlich-hoheitlichen Aufgabe zu machen. Da sind Menschen... Also wir sprechen jetzt nicht nur über die Toten zweier Weltkriege, wir sprechen auch über gefallene Soldaten in Einsätzen und Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Das sind Menschen, die im Auftrag des Parlaments und damit im Auftrag des deutschen Volkes irgendwo hingeschickt werden, ihr Leben lassen und der Staat hält es noch nicht mal für notwendig, hinterher über ihr Andenken nachzudenken, beziehungsweise es zur hoheitlichen Aufgabe zu machen, diesem überhaupt zu gedenken. Und das, finde ich, ist beschämend.
Das ist ja inzwischen ein bisschen anders, aber es ist ein langer Weg, da hast du recht. Und Marcel, du hast jetzt einen Punkt benannt, nämlich hat das nicht sogar einen Impact für die Zeitenwende? Also was denken heute deutsche Soldaten, wenn sie sehen, wie wir mit dem Erinnern an den Tod anderer deutscher Soldaten, egal in welchem politischen System sie gekämpft haben, wenn sie sehen, wie damit umgegangen wird. Genau. Und ist das nicht ein Beitrag zur Resilienz, dass wir den Toten, den noch nicht Toten, aber den Soldaten, die ihr Leben bereit sind zu opfern, signalisieren und auch den Angehörigen, die ihre Liebsten in den Kampf schicken, zu sagen, egal was passiert, aber eins ist klar, das individuelle Opfer wird nicht vergessen werden, sondern wir werden dankbar sein.
Was Marcel gerade gesagt hat. Ihr seid nicht vergessen.
Und das, also das hat dann einen Impact für die Zeitenwende und es geht eben um uns selbst und nicht nur um die Toten der Weltkriege, in Anführungszeichen nur. Würdest du das auch so sehen?
Wir haben uns, genau, ich würde ganz kurz mal in die jüngere Geschichte dieser Veteranenkultur einsteigen und sagen eben, was sich da entwickelt hat. Denn vieles von dem, was du gerade genannt hast, Peter, das ist zumindest von Einsatzrückkehrern so wahrgenommen worden, als wäre das nicht in der Breite in ausreichendem Maße da. Und vieles von dem, was wir an Fortschritten gesehen haben, schon in den letzten Jahren, die gab es, ist aus der Veteranenbewegung selbst erkämpft worden, vor allem aus, ich sag mal, denjenigen, die sich in Vereinen, Projekten, Zusammenschlüssen einfach engagiert haben und ihre eigene Erinnerungskultur gebastelt haben. Ja, es gibt, das muss man schon sagen, inzwischen zwei offizielle Gedenkorte, die neu entstanden sind. Das ist einmal das Ehrenmal der Bundeswehr am Bundesministerium der Verteidigung in Berlin. Ein bisschen versteckt, aber dort wird allen im Dienst verstorbenen und auch gefallenen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr gedacht oder Bundeswehrangehörigen insgesamt. Und da sind die Namen von über 3.400 Menschen zu sehen. Und dann haben wir den sogenannten Wald der Erinnerung in Potsdam-Schwielowsee, das wirklich ein ganz toller Gedenkort ist, der jetzt seit knapp 10 Jahren existiert, wo den gefallenen und verstorbenen Auslandseinsätzen vor allem gedacht wird. Also den 119 müssten es, wenn ich richtig zähle, jetzt sein. Und dort findet man Gedenksteine, individuelles Gedenken von Angehörigen kann da stattfinden. Es können Gruppen, Besuchergruppen durchgeführt werden. Wir haben dort Ehrenhaine aus den Auslandseinsätzen, die dort überführt wurden. Ja, gerade eröffnet von General Breuer, das Ehrenhain aus Mali, dem afrikanischen Staat, wo die Bundeswehr bis 23 im Einsatz war, das jetzt hier zurückgekehrt ist nach Deutschland und dort besichtigt werden kann. Und das, ne, wer da war, wird merken, das hat wirklich eine ganz tolle Atmosphäre und hat viel geheilt von dem, was in den letzten Jahren einfach nicht da war. So, und in dieser Bewegung, letzter Punkt, gibt es mittlerweile eine wirkliche Bandbreite von Aktivitäten. Das fängt mit Straßenumbenennung oder Umbenennung von Plätzen auf lokaler Ebene an, auch von Ehrendenkmälern, die auf lokaler Ebene geschaffen werden, über Motorradkorsos, Gedenkmärsche. Ne? Peter, wir sind gemeinsam den Marsch zum Gedenken, haben wir schon mal gelaufen. Timon, wir dafür den K3-Marsch mal gemeinsam und so. Es gibt Podcasts, es gibt Buchpublikationen, also wirklich eine ganze Menge, das dann in den letzten Jahren gewachsen ist und ein bisschen politische Aufmerksamkeit hat das inzwischen auch. Und die Ernsthaftigkeit ist seit Februar 22, glaube ich, im politischen Raum angekommen. Da bewegt sich schon eine ganze Menge.
Und nimmst du wahr, Marcel, dass das auch in Gesellschaften, die oder in Gesellschaftsteilen, die dem Militär jetzt nicht sonderlich nahestehen, dass das dort auch ein Thema ist? Nehmt ihr wahr, beispielsweise vom Deutschen Bundeswehrverband, dass sich gerade dem Thema Gedenken mehr Menschen widmen und aufschließen, als sie es vielleicht vorher getan haben? Ist das irgendwie spürbar, wahrnehmbar? Das ist jetzt sehr subjektiv, zugegebenermaßen, aber wenn wir überlegen, woher wir kommen.
Tatsächlich, dass die allermeisten Menschen in irgendeiner Art und Weise, ich sage das jetzt mal vorsichtig, zufällig da reingeraten müssen, ja, um irgendwie davon zu lernen und irgendwie sich beginnend mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe das jetzt öfter erlebt, dass bei so Märschen eben Menschen fragend dazukommen, sagen, worum geht's hier und so weiter, die dann wirklich fürs Thema auch angefangen haben zu brennen. Oder Menschen, die eben, weiß ich, im Rahmen von irgendwelchen offiziellen Besuchen dann am Wald erinnern, sich aus einfach so da ist, weil nun mal ehrlicherweise die Gefallenen in Auslandseinsätzen gerade in dem, ich sag mal, in intensiven Phase Afghanistan natürlich höher waren, ja, also in der Zeit irgendwann zwischen 2008 und 2012, da hat die Bundeswehr sehr, also vergleichsweise viele Menschen im Ausland verloren, aber derzeit passiert es sehr wenig, ja, oder im Grunde fast gar nicht. Es ist vor allem jetzt auf Unfälle zurückzuführen oder Unglücke, dass ein Soldat ums Leben kommt im Dienst, so. Und deshalb, ne, ich glaube, wir müssen uns dringend damit beschäftigen, das ist was du, Peter, ja auch schon gesagt hast, denn eine mögliche Eskalation an der Ostflanke beispielsweise, die zu einem Artikel 5 NATO-Bündnisgebiet ein Bündnisfall, also auf NATO-Gebietsgebiet, einen Angriff sozusagen nach sich zieht, würde, und wir machen diese Berechnungen, zu einer Vielzahl von Gefallenen Soldatinnen und Soldaten führen, natürlich zusätzlich auch Zivilisten. So. Dafür trifft die Bundeswehr Vorbereitung. Ja, das geht um Krankenhäuser, um Transportkapazitäten und so weiter. Aber wir müssen uns diesem Thema widmen, auch wenn es ein dunkles Thema ist, das man natürlich jetzt nicht regelmäßig ununterbrochen irgendwie in seinem Alltag haben möchte. Zumindest ist es bei vielen Menschen so.
Ich frage mich ja, wenn man an diese 3400 Namen auf dem Ehrenmal denkt, warum es so lange gedauert hat und ob es vielleicht daran liegt, dass zu lange die Kriegsgeneration natürlich auch die Wahrnehmung geprägt hat und man vielleicht dann diese Toten anders bewertet hat. Was ich ganz schlimm finde, weil ich glaube, klar, ehrlich gesagt, Fall. Für die Mutter ist es total egal, ob der Sohn auf dem Manöver im Herbst gefallen ist oder in einem Einsatz. Er ist tot, er ist nicht mehr da. Vielleicht ist es sogar leichter herzuleiten, das war ja noch im Einsatz, das hatte ja noch irgendwie einen Sinn und war nicht nur in Anführungszeichen während einer Übung. Weiß ich nicht. Dazu müsste man mit Betroffenen ausführlicher reden.
Fällt mir gerade ein, ich habe die Woche da gerade zufällig drüber diskutiert, weil ich im Landeskommando Sachsen war und dort der stellvertretende Kommandeur zu dem Zwischenfall in Grimma referiert hat. Ja, da wurde Hubschrauber, das ist mal anderthalb Monate, zwei Monate her, so ein Hubschrauber abgestürzt ist, auf einem Trainingsflug hier in Deutschland und drei Soldaten, eine Soldatin ihr Leben verloren haben. So. Der hat sehr klar gesagt, pass auf, das Narrativ ist doch hier klar. Die haben im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung haben die ihr Leben verloren. Ja. Ja, das ist jetzt nicht irgendein Gedöns gewesen, sondern die haben sich vorbereitet auf einen möglichen Einsatz, den wir alle nicht wollen und den es hoffentlich niemals geben wird. Aber deswegen muss man das so betrachten. Ja. Deswegen gebe ich dir da recht, Peter.
Ja, aber das ist ja interessant, dass es die Gesellschaft halt nicht tut. Und ehrlicherweise, wir alle ertappen uns doch dabei, dass wir in solchen Situationen auf die Push-Up-Nachricht am Telefon gucken und sagen, und dann gucken und sagen, war Trainingsflug. Oder weit.
So. Nee, das sehe ich anders, Timo. Weiß ich nicht. Das sehe ich komplett anders.
Gerade in Zeiten. Auch
aus meiner Sicht die Zahlen nicht her, sondern ich glaube, das hat was mit unserer medialen Öffentlichkeit und dem Verhalten der Medien in diesen Fragen zu tun. Und das wird in anderen Ländern anders kommuniziert. Und das ist nicht die Aufgabe und das ist auch nicht der Handlungsspielraum von uns als Bürgerinnen und Bürgern, sondern das ist die Rolle der Medien und natürlich auch die Art, wie die Politik es tut. Und was ich nochmal bemerkenswert finde mit Blick auf diese 3400 Namen. Man muss sich das ja mal bewusst machen. Das kann man übrigens, es gibt auf der Webseite der Bundeswehr zum Ehrenmal eine Liste, da kann man mal anklicken, wie viele Tote gab es eigentlich in der Bundeswehr in meinem eigenen Geburtsjahr. Und das Erschreckende ist, dass wir da, wenn wir an 119 Tote in den Auslandseinsätzen und einsatzgleichen Verpflichtungen in über 20 Jahren denken, dass wir im Kalten Krieg Tote, dass wir Jahre hatten mit mehr als 100 Toten in der Bundeswehr, in Übung. Es gab keine Herbstübung mit weniger als 10 Toten. Das war mehr oder weniger klar, dass bei den großen Übungen im Herbst bundesweit Soldaten sterben werden. Bei aller Vorsicht an Sicherheitsbestimmungen. Und man hat die gemacht. Man hat ja trotzdem gesagt, ab 1.9. geht's wieder los. Große Herbstübung, freilaufende Übung, nicht auf dem Übungsplatz.
Das sein musste. Und da sagen uns Ehemalige, ne, wir haben diese Diskussion natürlich beispielsweise über die Definition von Veteran, ne, wer ist Einsatzveteran und so weiter, lange geführt und haben dann einen inklusiven Ansatz gewählt. Genau mit diesem Argument sind die dann natürlich immer wieder gekommen und haben gesagt, pass auf, wir verstehen, dass ihr dort, ne, wir haben 37 Gefallene in Auslandseinsätzen, wo wirklich durch Feindeinwirkungen der Tod eingetreten ist, also eine Sprengfalle oder wirklich erschossen. Die haben gesagt, pass auf, das erkennen wir an, aber bitte vergesst nicht, dass auch wir im Kalten Krieg, und du hast die Zahlen gerade genannt, Peter, unsere Gefahren hatten, unsere Ernsthaftigkeit hatten und dort auch Menschen zu Tode gekommen sind im Dienst. Ja. Da ist eine Marginalisierung, verbietet sich da. Und ich will ganz kurz was sagen. Ich war 2023 am Irak-Einsatz. So, und da war ich in Bagdad in einer amerikanischen Base, war da einer von ganz wenigen Deutschen. Und die amerikanische Kultur ist einfach eine Kultur, in der man gar nicht drum herumkommt, rund um die Uhr mit deren Gefallenen konfrontiert zu werden. Ja, das hat damit begonnen, dass jedes Gebäude, und wenn es nur das Sportgebäude in dieser Base war, einen Namen von einem Gefallenen getragen hat. Und dann immer noch die Geschichte dieses Gefallenen dort, die Lebensgeschichte tatsächlich, mit Bildern und dann auch, wie er zu Tode gekommen ist, dort dargestellt wurde. Ich habe einen Rechner hochgefahren und habe immer einen Reiter, der war genauso gut sichtbar wie jedes andere Tool, das ich dort hätte nutzen können. Ein Reiter, Wall of Heroes, wo ich raufgeklickt habe und konnte mir dann bis zum Service Dog, ja, bis zu einem Hund, der in Afghanistan ums Leben gekommen ist, der dem Militär gedient hat, einen Sprengstoffspürhund, konnte ich mir angucken, wann ist er geboren worden, wie hat er gelebt, was war er für ein Typ und so weiter und so weiter. Das ist also das Militär selbst, das diese Dinge einfach völlig natürlich vorantreibt. Und da gibt's bei uns natürlich auch intern in der Bundeswehr hier und da noch Skepsis. Die Basis macht das, die Truppe macht das, aber großer Bogen zum Anfang. Die Angst davor, sich mit einem Mythos über Helden irgendwie zu verstricken, in Rechtsaußenbereiche mit dem Nationalsozialismus in Verbindung gebracht zu werden, die ist doch noch sehr hoch.
Genau, und da hake ich jetzt ein und da widerspreche ich vehement Peter. Erstmal stimme ich dir zu. Ja, es ist ein mediales Problem, die Art und Weise, ob überhaupt und wenn ja, wie berichtet wird über solche Fälle. Aber ich widerspreche dir vehement an dem Punkt, an dem du sagst, das ist keine Aufgabe des Einzelnen. Es ist eine Gesamt...
Das habe ich aber nicht gesagt.
Leute, ich habe es auf Band. Es ist die Aufgabe jedes Einzelnen, jeder einzelnen Bürgerin und jedes einzelnen Bürgers in diesem Land. Und das schafft dann nämlich genau das, was Marcel gerade gesagt hat. Das schafft dann nämlich eine Kultur, die Art und Weise, lateinisch Kultur, wie wir es pflegen, mit der Erinnerung umzugehen, unserer gefallenen Soldaten. Und da tun wir uns schwer mit.
Jein, weil es nicht gelernt und vorgelebt wird. Ja. Und wir sind eine mediale Gesellschaft, das ist ein bisschen wie das Stimmungsbild. Wenn du fragst, wie finden Sie die Bundeswehr, dann sagen dir 85% der Deutschen, ich finde die gut, ich habe da großes Vertrauen.
Ja, stimmt.
Und wenn man dieselben 85% fragt, wie sieht es der Rest der Gesellschaft, dann sagen die meisten Leute, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht ganz so viele wie ich.
Ja.
Und es stimmt halt einfach nicht,
weil
es anders medial kommuniziert wird.
Politik muss in
Vorleistung
gehen.
Ich glaube, dass die Bereitschaft, vielleicht hast du recht, also klar, wir müssen dann zum Volkstrauertag gehen. Wir müssen hingehen zu den Gedenkveranstaltungen, sonst bleibt es blutarm und sinnfrei. Dann ist es nur noch ein leeres Ritual. Wir müssen hingehen als Bürgerinnen und Bürger. Das sollten wir auch wieder tun. Aber so wie der Tag uns präsentiert wird, so lädt er in Anführungszeichen auch dazu nicht ein.
Das
denn
stimmt.
Was wir, und das ist durchaus eine Kritik, die ich am Volkstrauertag habe, was wir gemacht haben, dass wir sozusagen so einen globalgalaktischen, wir denken irgendwie an alle, die mal unter Gewalt und Krieg
ganz
und Verfolgung
genau.
gelitten haben,
ganz
denken.
Genau.
Und wir haben Tage für bestimmte Gruppen.
So ist es.
Das ist auch gut so, gerade wir als Deutsche. Aber dass wir uns auch einen Tag gönnen, in Anführungszeichen, vielleicht ist besser, wenn ich sage, einen Tag Zeit nehmen, um an die Toten aus unserem eigenen Volk zu denken, weil man, glaube ich, nur das Opfer anderer sehen kann und das Leid anderer sehen kann, wenn man sich mit dem eigenen auseinandergesetzt hat. Da haben wir definitiv ein Defizit, auch in der öffentlichen Beschreibung. Timon, da bin ich bei dir. Und da kommt aber dann, vielleicht müssten wir dann das auch mehr einfordern, da kommt eben dann auch zu wenig, auch an Kritik.
Ich würde nochmal darauf hinweisen, weil wir gerade über die Medien sprechen, dass heute um 13.30 Uhr beginnend auf ARD und Phoenix übertragen wird die zentrale Gedenkveranstaltung aus dem Plenarsaal des Deutschen Bundestages. Ja, der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, über den wir jetzt schon eine ganze Zeit gesprochen haben, ist der Ausrichter, macht das jedes Jahr. Ich bin auch selber jedes Jahr vor Ort und schaue mir das an. Und das ist wirklich eine wahnsinnig tolle und würdige Veranstaltung, die man sich tatsächlich am Sonntagmittag im Fernsehen anschauen kann. Ja, da ist dieses Mal das Partnerland Italien und der Staatspräsident wird auch sprechen. Es gibt dort Musik und das Tolle ist, dass da nicht nur das Musikchor der Bundeswehr auftritt, sondern auch immer junge Menschen dazukommen. Irgendein Ensemble aus Bremen ist, glaube ich, in diesem Jahr und auch man kommt dort mit jungen Menschen. Danach gibt es noch eine Veranstaltung in Austausch. Der Volksbund schafft es immer wieder, junge Menschen dort nicht nur eine Rede halten zu lassen, auch das werden wir hoffentlich heute sehen, sondern auch eine Menge junge Menschen mitzubringen, die danach wirklich durchmischen in der Veranstaltung danach und einfach mit Älteren ins Gespräch kommen und dann eine Brücke der Generation irgendwie so ein bisschen bauen. Ne, das finde ich tatsächlich ziemlich klasse.
Das ist der erste Schritt, der eine kleine Hürde ist, im Ernstfall den Fernseher einzuschalten. Wer noch einen Schritt weiter gehen will, in fast jeder kreisfreien Stadt gibt es zum Volkstrauertag heute Gedenkveranstaltungen. Einfach mal googeln, einfach mal auf der Stadt des Landkreises, auf der Homepage des Landkreises oder der Stadt gucken und sich informieren, wann das stattfindet. Unser Podcast erscheint ja Gott sei Dank immer in Herrgottsfrühe, das heißt, es ist noch alle Zeit. sich heute einfach mal auf den Weg zu machen und im Rahmen eines Sonntagsspazierganges dort vielleicht einfach mal hinzugehen. Peter.
So ist das. Mich trefft ihr in Kellenhausen am Ehrenmal im Stadt.
Mich trefft ihr in Herne auf dem Fischerfriedhof.
Wie gerade schon gesagt, in den Räumlichkeiten des Deutschen Bundestages. In der Tat ist es so, dass ich um den Rest des Tages keine Zeit habe. Wir haben einen Deutschen Bundeswehrverband. Heute beginnt unsere Hauptversammlung. Die haben wir nur alle 4 Jahre. Da wird dann auch nochmal gewählt. Das heißt, da bin ich tatsächlich rundum gebunden. Aber diese Veranstaltung im Plenarsaal Bundestag, die ist immer sehr würdig. Ich treffe da auch viele Vertreter der aktuellen Veteranenbewegung, die sich da auch mal wieder inspirieren lassen, zusammentreffen. Bei Social Media wird man natürlich ein bisschen was davon sehen. Und da
dann tag doch gerne mal den
Sicherheitsrat. Als Leading Voice musst du nicht gewählt werden, lieber Marcel. Wir sind froh und dankbar, dass du dabei bist und mit uns ein ernstes und sehr wichtiges Thema diskutiert hast. Vielen Dank.
Sehr gerne, euch auch. War wirklich spannend.